Ja, wir wollen gemeinsam Worte aus dem 145. Psalm lesen und auf sie hören. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf, sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.
Der Herr ist gerecht
in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen.
Mein
Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen, immer und ewiglich. Amen.
Als Grundlage der Predigt hören wir auf Worte Gottes aus Ruth Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naomi, von dem Geschlecht Elimelechs mit Namen Boas. Der war ein angesehener Mann. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi: Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Sie ging hin und las auf, den Schnitter nach, auf dem Felde. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Wir beten und ich lade euch ein zum Gebet und zum anschließenden Lobpreis miteinander uns vor Gott zu stellen. Heilig, 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 so heißt in deinem himmlischen Thronsaal, allmächtiger König, und wir wollen einstimmen, wenn wir uns hier auf dieser Erde einklingen, in dieses Lob, das vor dir aufsteigt. Danke, dass du unser himmlischer Vater bist, dass du ein Ja zu uns hast und dass du uns als deine Kinder bei dir haben wolltest. Obwohl wir, so wie wir jetzt hier vor dir stehen, merken, wir passen da doch eigentlich gar nicht dazu, allein dieser Tag und diese Woche. Und was in unserem Leben so passiert, da ist so vieles, das eigentlich nicht zu dir passt. Und wir danken dir für dein herrliches Evangelium, dass wir durch die Hingabe von Jesus Christus rein geheiligt und als Kinder Gottes mit Freimütigkeit vor dich treten dürfen und wollen das heute miteinander zu deiner Ehre als Gemeinde genießen und feiern in diesem Gottesdienst. Herr, und du siehst, dass so viele in ganz anderen Umständen vor dich kommen, alleine vielleicht oder unter Not, unter Folter und unter Verfolgung. Und wir beten für deine Gemeinde, die in so schweren Umständen ist. Mach sie fest in dir, gib ihnen den Blick auf dich und lass sie treu sein und schenk, dass alle Verfolger und Peiniger von dir getroffen werden und zur Umkehr kommen. Herr, kümmer du dich um sie, tröste du deine verfolgte Gemeinde. Wir beten für Israel, dein erwähltes Volk. Wir danken dir, dass du mächtig über der Geschichte thronst und auch die aktuelle Lage in deiner Hand hältst, alle Not dort im Nahen Osten, und würde wirke hinein und schenk, dass in dieser Not und in diesem schrecklichen Menschen vor allem das erfahren, dass sie dein Licht sehen und dich finden und zur Umkehr zu dir als König der Könige gelangen. Danke für die vielen Kinder, die hier sind bei der Familienfreizeit, aber auch die Kinder, die zu unserer Gemeinde gehören. Segne du sie auf ihrem Weg mit dir. Schenk, dass sie dich kennenlernen dürfen auf ihre Weise und in die Beziehung zu dir entdecken und Kinder Gottes werden dürfen. Halt du deine Hand über allen Mitarbeitenden, gewinn deine Liebe für sie. Und wir geben dir den Bereich ganz bewusst hin. Herr, wir danken dir für diesen Morgen, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Segne du einen Rainer, gib ihm Vollmacht, sprich du durch ihn und gib uns geöffnete Herzensohren zu hören, was du uns heute Morgen hier sagst. So geben wir uns als Gemeinde dir hin, voller Dank, dass wir das überhaupt tun dürfen und feiern diesen Gottesdienst an deine Hand und zu deiner Ehre. Amen.
Ich habe diesen Gottesdienst überschrieben mit Zufall, ein Pseudonym Gottes. Und wir kommen jetzt ja ins zweite Kapitel unserer gemeinsamen Betrachtung über das Buch Ruth. Und jetzt sind Naomi und Ruth endlich in Bethlehem angekommen. Vor vielen Jahren ist diese wohlhabende Familie ja vierköpfig ausgezogen und jetzt kehrt nur eine zurück. Hart hat ihnen's Gott gemacht. Die Ruth ist ja nicht mit ausgezogen, die hat sie in Moab ihnen angeschlossen. Und wir sehen schon mal ganz praktisch, Wege ohne Gott machen arm. Manchmal auch materiell arm, aber auf jeden Fall geistlich arm. Wir haben im ersten Kapitel gesehen, wie der Schlüsselbegriff Tschuwa, also Umkehr, Umkehren, das wird ganz natürlich da verwendet, aber auch im geistlichen Sinn. Und wie Tschuwa in der Mitte steht des ersten Kapitels, als das Gericht Gottes eben diese Familie erreicht hat, die ja eigentlich vor dem Gericht in Moab fliehen wollte. Und wir haben schon betrachtet, ich sage das für die, die vielleicht die ersten Teile nicht mitbekommen haben, wir haben schon beachtet, das war nicht Gottes Wille, dass man einfach aus dem Land der Verheißung geht, um so Gottes Gericht zu entgehen, sondern der richtige Antwort und der richtige Weg wäre gewesen, dass man zu Gott umkehrt und nicht vor Gott und seinem Angesicht flieht, um seinen Reichtum zu bewahren. Im ersten Kapitel haben wir Gegenwind Gottes. Im zweiten Kapitel haben wir Rückenwind Gottes. Unmerklich, aber so langsam merkt die Naomi auch, hier ist Gottes Hand am Werk und sie spricht das dann auch einige Verse, Kapitel 2, Vers 20 aus und erkennt die Güte Gottes. Im ersten Kapitel verliert man, im zweiten Kapitel sammelt man. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Und das ist interessant, allein schon das ist eine Botschaft an sich, wenn das Mikrofon hier mitmacht. Wir haben im ersten Kapitel einen gottlosen Weg, ein Modell für ganz Israel, das ja in der Richterzeit von Gott abgewichen ist, aber ein Modell auch für Glaubende aller Zeiten. Erwählte, Berufene, die keine Wege mit Gott gehen, sondern eigene Wege gehen, fleischliche Wege. Und dann richtet Gott sie. Wir haben über die Heimsuchung Gottes im positiven und negativen Sinn gesprochen. Gott will sie wieder buchstäblich heimsuchen. Dazu muss er deutlich zu ihnen reden. Und das führt zu einer inneren Umkehr. Step by step, Tschuwa, 12-mal umkehren. Und daraus folgt dann die Rückkehr. Und jetzt geht's ans Einsammeln. Zunächst sehr zaghaft, aber es wird sich dann Step by Step entfalten. Und am Schluss haben wir sozusagen ja dann die Hochzeit und dann eine neue Familie, die Familie Davids, die Vorfahren Davids. Boas war ja der Urgroßvater von David und es gibt wieder Zukunft und Hoffnung. Also eine wunderbare Geschichte, die sich natürlich buchstäblich so zugetragen hat. Ich brauche das unter uns ja wohl nicht betonen, dass das nicht Erfindungen sind, um irgendwelche göttlichen Eigenschaften deutlich zu machen, sondern beides gilt, es ist historisch so geschehen und Gott hat es gleichzeitig verwendet, um daran etwas deutlich zu machen. Jetzt ist ja Boas dann die zentrale Figur der Wende. Durch ihn rettet Gott, versorgt Gott, gibt Leben, Hoffnung und Zukunft. Und wenn wir auf die prophetische Ebene kurz springen, dann ist das klar. Boas symbolisiert den Christus. Und an ihm hängt alles Heil. Ohne Jesus gibt es kein Heil. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch ihn. Das gilt für alle, Beschnittene und Unbeschnittene, Juden und Heiden. Und so ist Boas hier auch eine Zentralfigur, ein Dynamikzentrum, einer, an dem sich Gottes Eigenschaften zeigen und der Gottes Verheißungen eben auch verwirklicht. In unserem Text heißt es, ein Mann, ein Verwandter, da sehen wir auch wieder die Parallele, Jesus war ja nicht Engländer, die gab es noch gar nicht zu der Zeit, er war aber auch kein Grieche, er war kein Pater oder so etwas, und er war natürlich ein Verwandter zu dem Volk, zu dem er gekommen ist. Er war nämlich aus dem Stamm Juda, er war sogar Nachfahre von Boas und Ruth. Ein Mann, ein Verwandter, jetzt wieder zurück in die historische Ebene, Elimelech mit Namen Boas, der Enkel heißt auch so, in ihm ist Stärke. Und wissen Sie, wo dieser Name noch vorkommt? Und zwar bei den beiden Säulen, die im vorderen Bereich des Tempelhauses standen, die hießen Boas, in ihm ist Stärke, und Jakin. Die hatten Namen, die Säulen, weil sie etwas darstellten. Säulen, die tragen, Säulen, die Fundament geben, Säulen, die Halt geben. Und Boas ist so eine Säule, und da heißt es im Text, er war ein angesehener Mann, so hat das Luther übersetzt, Ish Gibor Chayil, ein angesehener, vermögender Mann. Ein jüdischer Ausleger hat übersetzt, Boas war potenter, geschäftstüchtiger und zu Wohlstand gekommener Gutsherr, ein Landbesitzer mit beispielhaftem Lebensstil. Mit anderen Worten, er war fromm. Und ich habe schon gesagt, über ihn kommt dann das Heil, so wie nur allein über Jesus das Heil kommt, so kommt damals das Heil zurück in die Familie. Gott erweist ihnen Gnade, Güte, Nähe. Er nimmt später dann die Ruth als Frau. Und nun haben wir eine interessante Formulierung, die wir neuzeitlich gar nicht so richtig verstehen. Um den Namen des Verstorbenen neu erstehen zu lassen, damit er nicht ausgerottet wird. Das hat etwas mit Schwagerehe zu tun, aber die Namen in der Bibel und die Namen bei Gott sind nicht nur Schall und Rauch und Zufall. Das lesen wir ja an jeder Ecke und Ende der Bibel, dass die Namen eine Bedeutung haben. Manchmal gibt Gott direkt die Namen. Und es ist interessant, dass die Feinde Gottes, zum Beispiel die Nationalsozialisten, die ja Gottes Volk verfolgt haben, die Namen ausgetilgt haben. Da haben wir auch die Grabsteine weggerissen mit Namen und Geburtsdaten und was da eben auch stand und zu Straßenpflastern gemacht oder zermalmt oder sonst irgendwas zerhackt. Im KZ hatte man auch keine Namen, da hatte man eine Nummer. Man war namenslos. Gott gibt Namen. Gott will Namen. Also, Sie verstehen das, wenn Sie ein klein bisschen im jüdischen Denken sind, Hashem gibt Shemot. Der Name gibt Namen. Namen sind nicht Schall und Rauch und sie sind schon gar kein Zufall. Ich habe ihn mal von einem Rabbiner, Shraga Simonis, zwei, drei Sätze mitgebracht. Er sagt, ein Name definiert das Wesen eines Menschen. Bei der Wahl müssen Eltern deshalb sorgfältig vorgehen. Einem jüdischen Kind einen Namen zu geben, hat eine tiefe, so jetzt im Judentum, spirituelle Bedeutung. In den Worten der Weisen trifft der Name eine Aussage über den Charakter eines Kindes, über seine Besonderheit und seinen Lebensweg. Denn am Anfang des Lebens wird uns ein Name gegeben und am Ende des Lebens ist alles, was wir mitnehmen, ein guter Name. Man geht dabei davon aus, dass also die Eltern bei der Namensgebung inspiriert sind. Die haben da ganz spezielle Vorstellungen, das mag uns jetzt nicht weiter interessieren. Es ist also jedenfalls nicht nur eine Anhäufung von Buchstaben und zufällig und rein phonetisch und nur nach Klang. Wir sehen eine Parallele im Schöpfungsbericht im himmlischen Paradies, wo Adam und Eva zunächst waren, bevor sie dann auf die Erde kamen. Und in diesem himmlischen Paradies werden die Tiere zu ihnen gebracht. Und Adam, umgefallener Adam, hatte einen tiefen Blick als Gottes Ebenbild in das Wesen und das Herz der Tiere und er benennt sie mit Namen. Also nicht nur einfach, dass er gedacht hat, der sieht so süß aus, den nennen wir Bär oder ich weiß nicht, sondern das hat natürlich in der hebräischen Sprache einen tiefen Sinn. Also Namen sind alles andere als Schall und Rauch. Rabbiner Jonas Simon, ein anderer, sagt, zudem gilt im Judentum, du bist erst wirklich tot, wenn dein Name vergessen ist. Deshalb ist das Erinnern von Namen wichtig. Und in Yad Vashem, da steckt schon wieder das Wort für Name drin, da wird des Namens gedacht, das geht zurück. Yad Vashem, viele von Ihnen, die in Israel waren, waren ja auch in Yad Vashem, dieser Holocaust-Gedenkstätte, und wo die Israelis sich so freuen, wenn man dorthin geht. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ein ausländischer Staatsgast da ist und er nach Yad Vashem geführt wird, weil er plötzlich in eine geschichtliche
Linie gestellt wird, besser versteht, warum dieser Staat entstanden ist und was dieser Staat für das Judentum in der Welt bedeutet, ist noch nicht alles, denn die Geschichte Israels begann ja nicht 1939 oder 1933, sondern ein paar tausend Jahre vorher. Aber das ist schon mal ein wichtiger Meilenstein, dass man sich löst von ganz aktuellen Dingen, sondern die großen Zusammenhänge sieht. Ja, und man hat diese Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem genannt, das heißt einen Namen. Und in Yad Vashem gibt es die Halle der Namen. Und das geht zurück auf Jesaja 56, Vers 5. Und Ihnen will ich in meinem Haus, in meinen Mauern ein Denkmal und einen Shem, Yad Vashem, geben, der nicht getilgt werden soll. Gott vergisst nicht. Er kennt uns mit Namen. Original, individuell, unvergesslich, der Treue Gottes. Gott kennt keine Nummern, sondern kennt Namen. Nun, Ruth ist eine treue Frau. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht nächstes Mal Eigenschaften, ganz natürlich geistliche Eigenschaften der Ruth betrachte und auch die von Boas. Also die Frau ist, also muss man wirklich sagen, ein Muster an Treue und an Vorbildlichkeit. Und so sitzt sie auch nicht lange rum. Ich meine, sie waren ja verarmt. Und sie macht sich gleich im Vertrauen auf Gott, weil es war nicht ganz ungefährlich, wie wir dann im Textverlauf lesen werden, macht sie sich auf, um dieser Not, der Hungersnot, muss man sagen, abzuhelfen. Sie ist fleißig, sie ist mutig. Ich weiß nicht, warum die Naomi nicht mitgegangen ist. Wissen Sie es? Ja, zu alt, das wäre eine Möglichkeit. Also im Judentum, da muss man ein bisschen vorsichtig mit den jüdischen Überlieferungen, aber nur mal so eine Hausnummer. Im Judentum wird gesagt, die Ruth war 40, und der Boas 80, was natürlich verständlich macht, warum der Boas nachher so erstaunt ist, als die Ruth zu ihm kommt und er sagt, warum bist du nicht Jüngeren nachgegangen? Ja? Und da habe ich mal so mutig gedacht, zwischen 40 und 80, so viel Mathematik habe ich in 13 Schuljahren gelernt, da ist die Mitte 60, dann könnte die Ruth so die Generation dazwischen sein. Ja, vielleicht war sie schon zu alt, es könnte aber auch gut sein, dass sie sich geschämt hat, denn das war ja unheimlich demütigend, als reiche, geachtete Person der Bethlehemer Dorfgesellschaft auszuziehen und zurückzukommen, alle Männer sind gestorben, Enkel gibt's auch keine, nur eine Moabitin kommt mit und jetzt muss man das Armenrecht in Anspruch nehmen, das in Israel galt. Es gab ja kein soziales Netz, aber Gott ist wichtig, dass die, die nichts haben, die wirklich nichts haben, Paulus greift übrigens diesen Gedanken im 1. Timotheusbrief auf, er sagt, die Witwen, die wirkliche Witwen sind, also keine Familie haben, den Heiligen die Füße gewaschen haben, die sollen in eine Liste aufgenommen werden, versorgt werden, was ja kein soziales Netz gab. Und damals gab, in der Tora hat Gott ein Armrecht eingeführt, er sagt, wenn ihr erntet, dann sollt ihr nicht alles ernten. Ihr müsstet was am Weinberg, beim Getreide stehen lassen für die Armen, dass die Nachlese halten können. Das wurde vielfach nicht gemacht, weil der Mammonsgeist so stark war, wie heute auch. Wie sagt man, von den Reichen kann man sparen lernen. Sind aber nicht nur die Reichen geizig. Es gibt auch Leute, die nicht viel haben, die unheimlich geizig sind. Aber manchmal ist schon erstaunlich. Ist schon erstaunlich. Also Boas hat das gemacht, ein frommer Mann, ein treuer Gesetzesdiener, der die Lebensordnung, die Weisung Gottes eingehalten hat. Und es heißt ausdrücklich, dass es diese Armenrecht für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott, wenn Sie es nachlesen wollen. 3. Mose 19, Vers 9. Mal nebenbei gesagt, weil in dieser gesamten Migrationsdebatte das immer so durcheinander geht. Und es wäre Christenpflicht, das und das zu machen. Ich bin immer erstaunt, dass die Leute, die sonst mit der Bibel und dem Christsein gar nichts am Hut haben, aber dann bei bestimmten ethisch-moralischen Fragen immer ganz genau wissen, was christlich ist. Und da bin ich schon erstaunt, ich würde mir das nicht herausnehmen, bei einem Gebiet, was mich nicht interessiert und das mir nicht wichtig ist, zu sagen, wie es da zu laufen hat. Aber so unterscheide die Bibel, und das sollten Sie mal bedenken, zwischen, man nennt den Geher, das ist ein Ausländer, der dauerhaft in Israel bleibt und sich integriert. Und der natürlich nicht seinen Götzendienst nachgehen kann. Ein Geher. Und der soll integriert werden, der hat Rechte, der hat Pflichten, der ist angenommen. Noch weiter geht's bei der Ruth. Das ist ja eine, die konvertiert. Und die Juden sagen, man darf eine Konvertitin, nicht einmal mehr darauf ansprechen, dass sie ursprünglich ja nicht zum jüdischen Volk gehört. Sie ist eine vollständige Israelitin, auch in den Augen Gottes. Aber der Geher ist ein Ausländer, der sozusagen Residenzrecht hat und dauerhaft bleiben will. Von dem zu unterscheiden ist ein Nokri, ein Ausländer, der aus welchen Gründen auch vorübergehend hier ist. Er hat wesentlich weniger Rechte. Also wenn Sie sich mal damit beschäftigen, was sagt die Bibel eigentlich zu Gastfreundschaft, Aufnahme von anderen Menschen und so weiter. Hier haben Sie gute Schlüssel und ich denke, das wäre auch gut, wenn das stärker beachtet werden wird. Gott will, dass man die Schwachen, die Elenden, die Gedemütigten trägt, aber er möchte nicht, dass sein Volk sozusagen von innen ausgehöhlt und aufhört zu existieren. Also jetzt, wir haben ja immer wieder gesehen, wie stark es hier um Israel geht. Und natürlich müssen wir unterscheiden, und das ist so wichtig, und ich habe gerade dieser Tage mit einem Gemeindeleiter ein Gespräch gehabt, wo bestimmte, na, Irrlehren will ich es nicht nennen, aber bestimmte ungesunde Lehren eindringen. Wir müssen natürlich unterscheiden zwischen Gemeinde, also ich meine nicht jetzt die Gemeinde der Langscheinbarhörer, sondern die Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus, und Israel in seiner Berufung. Und genauso die Völkerwelt, Engel- und Tierwelt. Also man kann nicht alles in eins werfen. Manche machen das ja, aber auch gar nicht konsequent. Manche allerdings gehen so weit, dass sie das alles so separieren, dass das gesamte Ganze wieder verloren geht. Und beides ist meines Erachtens falsch. Aber hier ist Israel im Fokus und wir haben wiederholt gesehen, dass die Rückkehr Naomis ein prophetisches Modell für die Rückkehr Israels am Ende der fast 2000-jährigen Diaspora ist. Die Begegnung mit Boas symbolisiert die Begegnung mit Jesus Christus. Achtung! Die Juden sind nicht nach Eretz Israel, also ist ja etwa nur die Hälfte des weltweiten Judentums, vielleicht auch nur ein Drittel lebt schon in Israel, aber sie sind nicht zurückgekehrt, weil sie Jesus kennengelernt haben. Sie sind zurückgekehrt in das Land der Väter, zu dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, manche allerdings auch, sogar viele, ganz säkular. Weil immer wieder behauptet wird, ja, das jetzige Israel, das hat doch noch gar nichts irgendwie mit Gottes Wegen und Gottes Verheißung zu tun, erst wenn sie Jesus erkennen. Nein, wiederhol mich, erst die äußere Sammlung. Ich sehe mit großem Bedauern das Umsichgreifen eines evangelikalen Antisemitismus. Und es geht nicht darum, was wir gerne hätten und nicht hätten, sondern was geschrieben steht. Und so distanzieren sie auch immer mehr wirklich Glaubende von Israel und den letztlebenden Juden. Und ich werde nachher aus der jüdischen Allgemeine etwas zitieren. Der Bruder oder der Mann, der Chefredakteur Peimann sagt, man ehrt die Gestorbenen und schwört bei jeder Gelegenheit und beteuert nie wieder und lässt die Jetztlebenden im Stich. Das ist ein Riesenproblem. Neben anderen Fragen wird das eine Zentralfrage werden. Ich habe dieser Tage jemand eine Mail geschrieben, habe geschrieben, es tut mir weh, wie sehr du gegen Israel bist und agitierst. Dass Israel Fehler hat, dass Israel auch im Fleisch ist, dass Israel nicht besser ist wie alle anderen Völker. Sagt doch die Schrift alles, aber es ist Gottes Wahl. Vielleicht haben Sie es dieser Tage auch gehört. Ich habe einen Freund, der in Bangladesch arbeitet. Und da gab es ja jetzt einen Umsturz, einen Regierungswechsel. Im Prinzip blieb das Militär dran, nur die Frontfigur wird jetzt ausgetauscht, wie so oft in diesen Ländern. Aber für den Westen ist es natürlich Regime Change. Und im Zuge dieses Aufstands der Bevölkerung in Bangladesch gab es auch Pogrome gegen Hindus von den Muslimen. Haben Sie irgendwas bei uns davon gelesen? Haben Sie irgendwas gelesen, dass Muslime Hindus getötet haben, geschlagen haben, die Familien verfolgt haben? Nichts. Wenn in Israel einem Soldaten ein Stein auf den Schuh eines Palästinenser fällt, dann sagt Josef Borrell als EU-Außenbeauftragter, er macht sich große Sorgen über dieses Massaker in Israel. Das ist so ein doppelter Standard. Du könntest an die Wand springen, wenn du nicht wüsstest, Gott hat alles in seiner Hand. Ich habe das mal so gesagt. Weil Sie sehen, wie unsere Berichterstattung so selektiv ist. Das tut mir weh. Und das tut mir insbesondere weh im deutschen Volk, das doch gesagt hat, ich wiederhole mich, nie wieder, nie wieder. Vielleicht müssten alle mal nach Yad Vashem oder nach Auschwitz oder nach Dachau oder Buchenwald, dass wir alle mal still werden. Bitte, es ist nicht alles richtig und gut, was Israel macht. Das will ich damit nicht sagen. Aber es ist Gottes Sache und es ist Gottes Volk. Und ich habe mir mal vorgenommen, den Weg des Volkes Gottes so an 5, 6 großen Stationen zu zeigen. Natürlich ist die Erwählung und Berufung Israels eingebettet in einen Masterplan Gottes. Ich kann Gemeinde, ich kann Christ sein, ich kann Israel und seine Berufung und Erwählung nicht verstehen, wenn ich nicht einen Masterplan kenne. Dann muss ich ja sagen, das ist ja ungerecht. Wieso erwählt Gott nicht die Eskimos oder die Schwaben? Das könnte man ja gut verstehen. Bei den Badnern wäre es natürlich auch wieder eine besondere Gnade, ne? Erwählt heißt erwählt zum Dienst und zum Segen. Wenn man das nicht versteht, dann sagt man Vorherbestimmung, Prädestination, Auserwählung ist ungerecht. Und so sind wir auch als Gemeinde nicht besser als die anderen Menschen, aber sind besser dran, weil wir zuerst dran sind, aber nicht als Abschluss, sondern als Auftakt. Die Berufung Israels ist also wie auch die der Gemeinde eingebettet in einen großen Masterplan. Der Mensch als Stellvertreter, als Königspriester Gottes, der dann aber selber gefallen ist. Übrigens in Israel, wenn man am Tunnel vom Tempelberg diese Führung macht, je nachdem wer die macht, aber wenn es ein frommer Jude ist, also gar kein neutestamentlich orientierter Jude, wird immer betont, das ist ein Haus, das dort stand und wahrscheinlich bald wieder stehen wird, für alle Völker. Zwar in jüdischer Hand, aber für alle Völker. Denn von diesem Ort aus, Torah, soll der Segen in die Welt gehen. Tobias Krämer schreibt, Israel steht in einem Bund mit Gott und umgekehrt. Dieser Bund ist nie gekündigt worden. Israel ist Gottes Bundesvolk bis heute. Der Bund durchläuft in der Bibel eine Geschichte. Wichtig ist für uns Christen, dass diese Entwicklung bis zu uns reicht. Wir sind von Anfang an mit im Blick. Und so hat Gott 7 Bündnisse, man kann auch die Bündnisse als Richtschnur nehmen, durch die Heilsgeschichte zu gehen. Bund mit Adam, Bund mit Noah, Bund mit Abraham, Bund am Sinai, der Sinai-Bund, der Gesetzesbund, der Davidsbund, 2. Samuel 7, Zedekia, ein sehr unbekannter Bund, und dann der neue Bund. Und das baut aufeinander auf und das hat eine Geschichte hintereinander. Und wenn wir dann im Neuen Testament lesen, der Bund ist alt und was alt ist, ist im Vergehen nahe, dann muss ich fragen, welcher Bund? Ich will es natürlich jetzt auch beantworten, nicht der Abrahamsbund, der Gottes Volk und der ganzen Welt zugesprochen ist, sondern der Sinai-Bund. Und da kriege ich doch Zuschriften, die sagen, ja siehst du doch, da hat doch Gott sein Volk verworfen. Heute gibt es nur die, die an Christus glauben. Israel spielt keine Rolle mehr. Nein, der Bund mit seinem Volk steht, auch wenn er Israel 2000 Jahre beiseite gesetzt hat. Es war und ist doch immer sein Volk gewesen und er hat ja in unserer Zeit angefangen, wieder Geschichte zu schreiben. Man muss schon blind sein auf den geistlichen Augen, um das nicht zu erkennen. Also die Uranfänge Israels, wenn wir so einen ersten großen Schritt machen, das war die Erwählung von Abraham, Isaak und Jakob und ihren Nachkommen. Und da gibt es den sogenannten Abrahamsbund. Also Gott sagt gleich am Anfang nur mal, dass die Vertragsgrundlagen geklärt sind. Und jetzt kommt etwas, wo Gott eigentlich nur zuspricht. Es gibt keine Bedingung. Es gibt einseitige Bündnisse, es gibt zweiseitige Bündnisse. Das ist ein Gnadenbund, ein Bund, wo Gott nur Verheißungen macht. Er sagt nicht, das gilt aber nur wenn und dann und so. Im Sinai-Bund, im Gesetzesbund ist anders. Wenn du gehorchst, dann. Wenn du nicht gehorchst, dann. Aber der überragende Sinai, der überragende Abrahamsbund, der heißt: Geh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen, Schem. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, alle Menschen. Natürlich ist Christus in der Erfüllungsebene die Zentralfigur. Paulus sagt das ja in Galater 3, aber eben auch durch den Segenskanal Israel. Er ist einseitig bedingungslos. Gott verspricht ohne Gegenleistung, ewig, also zumindest Olam, Zeitalter lang, nicht zeitlich begrenzt. Und dieser Bund, diese Zusage Gottes, das gilt noch heute, enthält drei wesentliche Elemente: die Erwählung des Volkes, okay, da machen noch viele mit, aber jetzt die Erwählung des Landes. Es ist nicht nur das Volk Israel erwählt, sondern auch das Land Israel. In Joel 4 sagt der Herr: Mein Volk, mein Land. Im Psalm 24 heißt es, dass die ganze Erde sein ist. Sowieso klar, Gott gehört alles und er gibt es, wem er will. Aber in Israel gilt nochmal ein Sonderrecht: Mein Land. Gott und Volk, Land und Volk sind beide erwählt, und Israel kann seine Berufung nur in Eretz Israel wirklich leben. Und dann ist Segen in alle Geschlechter verheißen, für alle Menschen. Daran bindet sich Gott gegenüber den Abraham und allen Nachkommen. Und bis heute gilt: Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Das war aber ungerecht. Sie müssen eins bedenken: Sobald Sie auf den Boden Israels kommen, müssen Sie sagen: Sache Gottes. Sache Gottes. Da habe ich mich nicht einzumischen. Und möge Gott schenken, dass Deutschland auf seiner Linie bleibt oder noch besser wieder in seine Linie kommt, hinter Israel zu stehen, statt womöglich noch die Feinde Israels zu unterstützen. Wenn man schon nichts machen will, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, den Mund zu halten und stille zu sein. Vor allem mit unserer Geschichte. Dann haben wir die Geschichte bis hin zur ägyptischen Gefangenschaft, den Exodus, Geburt als Nation. Dann kommt dieser Sinai-Bund, wo die Leute immer nur lesen: Ja, das Gesetz, ja, Altes Testament ist Gesetz. Das ist nur ein kleiner Teil, also bitte entschuldigen Sie, ein kleiner Teil in der ganzen Geschichte. Der Gesetzesbund, der ist auch überholt. Sie haben von vornherein den Auftrag, ein Licht für alle Völker zu sein, Jesaja 49,6. Und da sehen wir schon, Gott sagt nicht: Also hör mal her, Israel, ich nehme euch und der Rest ist mir egal. Sondern ich nehme euch, weil ihr das elendste und geringste aller Völker seid. Und nebenbei auch gesagt, besonders halsstarrig und widerspenstig. Um an euch zu zeigen, wer ich bin und wer ihr seid. Und durch euch zu segnen alle Menschen, alle Geschlechter auf Erden. Das ist der Segen Abrahams. Und dann haben wir die Geschichte Israels, ich habe es schon vorweggenommen, mit viel Ungehorsam. Es gab natürlich Einzelne wie David, Mose und andere, aber im Wesentlichen hat Israel seine Berufung nie gelebt, bis heute nicht. Und sie sind in Moab zugrunde gegangen, fast zugrunde gegangen. Bitter hat's der El Shaddai, der Allmächtige, mir gemacht, sagt Naomi. Was haben die Juden gelitten in der babylonischen Gefangenschaft? Vorher schon in der assyrischen Wegführung und dann jetzt in 2000 Jahren Diaspora. Und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Wo sind eigentlich die alten Ägypter? Wo sind die alten Perser? Wo sind die alten Römer? Wo sind die ganzen großen Reiche? Alle untergegangen, aber ein Volk lebt am Israel Chai. Das Volk Israel lebt. Und wenn Sie so ein bisschen auf den Militärseiten Israels gucken, wie oft singen die Soldaten das und die Soldatinnen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Und so hat Gott sie wieder gesammelt, nachdem sie sogar den Messias abgelehnt haben. Aber wir wissen, am Ende mit Senkeröffnungs- und Presswehen werden sie noch, sind sie bereits in große Not kommen. Ich hätte nie gedacht, wie schnell die Welt sich von Israel abwendet. Sicherlich kann es auch mal eine Gegenbewegung geben, aber man spürt. Früher war der Antisemitismus so stark getragen von Muslimen ein paar Braunen, die es ja immer gab, übrigens nicht nur in Deutschland. Aber heute geht das in breite Kreise. Und ich hatte Ihnen ja schon angekündigt, diesen Auszug aus der jüdischen Allgemeine von Philipp Peimann unter Meinungen veröffentlicht, kurz zu erwähnen. Er schreibt: Was ist in politischer Hinsicht im schlechtesten Sinne typisch deutsch? Ganz zweifelsfrei das Folgende. Seit nahezu 20 Jahren bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson beschwören, bei jeder sich bietenden Gelegenheit in Berlin oder Jerusalem beteuern, dass die Bundesrepublik Deutschland unverrückbar an Israels Seite steht, bei jeder sich bietenden Gelegenheit an den Holocaust-Gedenktagen beteuern, dass Juden beteuern, dass das nie wieder gilt und dass Juden nie wieder das Ziel von Vernichtungsdrohungen werden dürfen. Aber wenn es wirklich ernst wird, untätig zu bleiben, das Versprechen nicht einzulösen, Israel den Juden unter den Staaten im Stich zu lassen, es sich hinter Ausflüchten bequem zu machen. Ist vielleicht ein bisschen überzogen und zugespitzt, es läuft ja auch manches im Verborgenen, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber tendenziell ist das. Und egal, wie Sie jetzt über die amerikanischen Wahlen denken oder so weiter, eine wichtige Frage ist eben auch die Haltung zu Israel. Und noch ist dieses Land, und dadurch hat es Gott auch reich gesehen, sind wir noch Wirtschaftsnation Nummer eins, noch steht dieses Land eigentlich wie kein zweites in dieser Welt hinter Israel. Das liegt auch an den vielen Juden dort. Aber es bröckelt. Ich empfehle Ihnen mal die Rede von Benjamin Netanyahu vor dem Kongress, auf Englisch gibt es vielleicht auch eine deutsche Übersetzung, nachzuhören, und dann haben Sie ein bisschen einen Eindruck, was die USA bewegt, denn die Europäer stehen ja zum Teil völlig anders da. Also das ist so ein bisschen das Programm mit Israel. Diese Drangsal Jakobs, die ja im Buch Ruth auch geschildert wird, bevor dann der Boas ihnen erscheint, der Christus, bevor sie den erkennen, den sie durchstochen haben. Diese schwere Zeit, die noch so richtig zunehmen wird in der antichristlichen Zeit, wird dazu führen, dass sie den erkennen, den sie durchstochen haben. Und dass sie nach Jesus rufen und dass dann das Heil auch über dieses Volk kommt. Glauben Sie, dass Gott wahrmacht, was er versprochen hat? Wenn er das mit Israel nicht tut, dann können Sie auch nicht sicher sein, dass er zu Ihnen steht. Wenn Gott sagt, jetzt reicht's mir doch mit diesem Volk und ich bedauere meine Wahl, wer sagt uns dann, dass er nicht sagt, jetzt reicht's mir mit dem Rainer, jetzt reicht's mir mit dem Bernd, jetzt reicht's mir mit der Ute. Ich habe zwar gesagt, aber auf nimmer Wiedersehen. Und das ist so wichtig, und deswegen geht der Feind auch so gegen Israel vor, weil er Gott zum Lügner machen wird. Aber dieses Volk hat Ewigkeitsgarantie. Jeremia steht das, Jeremia 33. Wenn die Himmelsmechanik Tag und Nacht vergehen werden, wenn das möglich wäre, dass jemand das außer Kraft setzt, dann kann auch er mich von meinem Volk trennen. Sogar wenn die Himmelsmechanik eine neue Konstruktion bekommt, eine neue Himmel, neue Erde, da lesen wir erstaunlicherweise, wenn das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt, nach wem sind die 12 Tore benannt? Nach den Stämmen Israels. Wirkt Gott alles nach dem Rat seines Willens? Paulus sagt ja, er wirkt alles nach dem Rat seines Willens. Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel, als Modell, wie er zum Ziel kommt mit dir, seiner Gemeinde und der ganzen Welt. Wenn Gott hier, bitte richtig verstehen, versagt, dann hat er selbst gelogen, dann wäre er nicht mehr Gott. Und darum geht's. Der Hass auf Israel und der zunehmende Hass auf Christen, ich meine, in anderen Teilen der Welt ist es ja viel stärker, wir sitzen hier ja relativ bequem, der hat es zutiefst zu tun mit einem Kampf gegen Gott. Im Psalm 2 heißt es, lasst uns zerreißen seine Seile und Banden. Rebellion, Weltrevolution gegen Gott, das den Einzelnen, die da benutzt werden, gar nicht immer so klar. Aber Gott lenkt und leitet alles, auch das scheinbar Zufällige. Letztlich ist Gottes Hand dahinter. Und das finde ich so tröstlich. Stellen Sie sich mal vor, es in Ihrem Leben, ich weiß nicht, was Ihre dunkelsten Momente geistlich gesehen waren, aber ich denke, jeder hat sie. Wo er denkt, wenn das die anderen wüssten, ich würde am liebsten im Boden versinken. Und Gott hat die Dunkelheit zum Licht gemacht, hat die Sünde vergeben. Und wenn ich dann noch höre, dass alles von Gott in seinen Plan eingewoben ist und alles der Zielerfüllung dient, dann bete ich an. Das rechtfertigt nicht auch meine Irrwege, verstehen Sie? Oder das, was man anderen angetan hat. Aber ich darf wissen, aus Gottes Perspektive bewirkt er damit etwas. Und das ist auch die Geschichte Israels. Ganz markant ist das im Buch Esther. Das Buch Esther war ein bisschen umstritten, weil nie der Name Gottes auftaucht. Ich meine, er taucht doch in Kapitel 4 aus unter Makom, der Ort, aber das ist ein Thema für sich. Aber sonst, Gott wird nicht erwähnt. Und doch spürt jeder, der das Buch Esther liest, Gott steuert, lenkt und leitet alles im Hintergrund und bewahrt sein Volk und bestraft die Feinde, Haman. Und das ist die Weltgeschichte. Die meisten Menschen sehen nur die Fassaden, sehen nur ihre Lebensgeschichte, sehen nur ihre Geschichte ihres Volkes, ihres Landes, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und für sie hat das mit Gott nichts zu tun, aber die Bibel sagt, Gott lenkt und leitet alles, auch dein Leben. Deswegen, das scheinbar Zufällige ist ein Pseudonym Gottes. Théophile Gautier soll das gesagt haben, manche schreiben es Einstein zu oder Albert Schweitzer, man findet alles Mögliche. Ist auch nicht so wichtig, die Sache ist gut. Es heißt, zufällig trifft Ruth das Feld des verwandten Boas. Wissen Sie, was ein Zufall ist? Wenn ich hier meine Uhr dir zuwerfen würde, das ist ein Zufall Gottes. Gott wirft uns etwas zu. Er lässt es geschehen. Für dich zufällig. Also jetzt gut, du siehst mich. Da ich Schwabe bin, werde ich das nicht machen, meine schöne Uhr dir zuwerfen. Es geschieht in der ganzen Welt, menschlich gesehen, viel zufällig. Es begab sich zufällig, aus Gottes Sicht geplant, gelenkt, benutzt. Und das ist so wichtig, um auch ein Ja zu finden zu seinem eigenen Leben. Man könnte ja an so viel hängen bleiben. Ja, manchmal überlegt man ja, ich wäre noch mal 20. Was würde ich heute anders machen? Ich wäre noch mal 30. Oder bei ganz entscheidenden Weggabelungen, wo man sagt, heute würde ich mich anders entscheiden. Und wissen Sie, was mir ein tiefer Trost ist? Auch bei Dingen, die ich versemmelt habe, auch bei Dingen, die mir unheimlich schwer gefallen sind und vielleicht immer noch schwer fallen, der Herr steht dahinter und der Herr weiß warum. Ich muss nicht verzweifeln. Zufall, ein Pseudonym Gottes. Ich habe von einer wahren Geschichte gehört, die wurde auch verfilmt. In Paris, ein kleiner Junge fällt aus dem dritten oder vierten Stock und überlebt wie durch ein Wunder. Und da sind verschiedene Leute in diesem Haus. Ganz unten ist ein Kaffeebesitzer, ein gläubiger Muslim. Und der hat eine teure Markise gekauft. Und die will er immer schonen. Und normalerweise ist er der Letzte, der den Laden schließt, der Erste, den er öffnet. Und er fährt auch immer seine teure Markise ein, weil die soll ja möglichst lang halten. Aber an diesem Tag, als der Junge dann vom dritten oder vierten Stock heruntergefallen ist, weil er am Fenster gespielt hat, da ist ihm nicht gut und er übergibt einem Mitarbeiter den Laden und sagt, du schaffst es. Und er ruft dann irgendwann bei Ladenschluss an, 10 oder 11 Uhr, keine Ahnung, die Markise lässt sich nicht einfahren. Naja, ihm ging es nicht so gut, er sagt, komm, dann lass er halt mal die eine Nacht draußen. Und ein Arzt, kämpft mit seiner sterbenden Mutter, bittet Gott um ein Zeichen, dass es ihn gibt, auch den Abend davor. Und am nächsten Morgen, ich will die Geschichte kurz machen, fällt dieser Junge auf die nicht eingezogene Markise, die ja normalerweise nicht da ist. Der Arzt steht davor und kann ihn dann, nachdem er auf die Markise gefallen ist, noch vollends auffangen, dass er nicht ganz abstürzt. Der Kaffeebesitzer sagt Kismet. Der Arzt sagt ein Wunder Gottes. Und die Menschen sagen Schicksal, Zufall, so ein Zufall. Und die Bibel ist klar, es ist kein Zufall. Und das können wir immer, immer wieder erleben. Hans-Peter Mommsen schreibt, nun, ich meine, für uns ist es wichtig zu wissen, dass wir es immer mit Gott zu tun haben, selbst wenn wir sein Handeln nicht immer verstehen. Das fällt mir manchmal schwer, aber ich muss mir das sagen. Da kommt mir einer quer, vielleicht denke ich auch völlig zu Unrecht. Manchmal denkt man ja zu Unrecht, ist aber zu Recht. Aber ja, es nervt mich, es stachelt mich. Ich überlege schon, wie ich den atomaren Gegenschlag machen kann. Die Hand ist schon am roten Knopf. Da war doch was. Gebt den Zorn nicht Raum, sondern lasst Gottes Zorn Raum. Abwarten, erstmal zum Herrn gehen. Und ich habe oft erfahren, Mama hat es allerdings lang gedauert, weil ich habe eine lange Lernkurve. Das hat der Herr mir ja gesandt. Und er hat diese vermeintliche oder wirkliche Ungerechtigkeit oder diese Benachteiligung oder dass es in meinem Leben nicht so ist, zugelassen, weil er mich liebt und mit mir etwas vorhat. Das ist ein Glaubensschritt. Und jetzt denken Sie mal an das, was Sie am meisten nervt und was Sie am liebsten weg hätten. Und vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, dass wir unsere Verhältnisse durch Gebet verändern, sondern dass wir uns durch die Verhältnisse, die kein Zufall sind, verändern lassen. Zufällig kam sie auf das Feld des Boas. Zufällig kam ich in einen Physik-Leistungskurs, wo ein gläubiger Lehrer war, der unverschämterweise eine Doppelstunde Physik, 12. oder 13. Klasse an Weihnachten über das Kreuz macht. Das geht doch nicht. Dass das Kultusministerium wüsste. Hat er gemacht. War alles Zufall. Mose sagt am Ende seines Lebens, und das war ja sehr bewegt, er hatte ungeheure Höhen erlebt als Prinz. Ungeheure Tiefen. Am Schluss war er so klein, dass er sagt, sende, wen du senden willst. Sagt Gott, jetzt bist du recht. Und nach 120 Jahren, nachdem er jetzt auch nicht ins Land der Verheißung darf und nur 40 Jahre wegen dem Ungehorsam des Volkes mitmarschieren musste, wieso muss ich mitmarschieren? Ich habe doch nichts getan. Wieso muss ich mitmarschieren? Herr, ich war von 80 an treu. Wieso muss ich jetzt 40 Jahre mit diesen bockigen, blökenden Schafen und Böcken mitmarschieren? Mir steht's hier oben. Und was sagt dieser Mann, ohne dass er dement geworden ist und senil? His work is perfect. Alle seine Wege sind vollkommen. Fazit des Mannes Gottes am Ende seines Lebens. Und so bin ich und möchte ich mehr und mehr versöhnt werden mit meinem Leben. Ich bin keine Nummer bei Gott. Sie sind auch keine Nummer. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Fanny Crosby, und damit schließe ich, wurde er blind durch einen Kurpfusch im Alter von 3 Jahren. Und sie sagt dann, wenn ich wiedergeboren werden sollte, möchte ich wieder blind sein. Sie hat gesagt, dadurch zum Ausdruck gebracht, das war so ein Segen. Ich hätte mein ganzes Leben nur hadern können mit diesem, wieso hat Gott das zugelassen? Wieso waren meine Eltern, als ich 3 war, so blöd und sind auf so einen Betrüger reingefallen? Wo war Gott? Und sie hat es positiv genommen und hat sogar am Ende gesagt, His work is perfect. In der Vulgata heißt Dei perfecta. Seine Wege sind vollkommen tamim. Hätte eins gefehlt, es hätte etwas gefehlt. Alles, was geschehen ist, musste so sein. Ich wollte wieder blind geboren werden. Und so habe ich ein Ja zu meinem Leben, ein Ja zu meiner Führung, ein Ja zu dem, was Gott auch an Schwerem in mein Leben gelegt hat, wo Wünsche nicht erfüllt werden, wo ich limitiert, wo ich begrenzt bin. Und ich weiß nicht, wie ich mal abtreten werde. Ich habe so meine Vorstellungen, ob Gott die erfüllen wird. Aber er wird es recht machen. Das dürfen Sie auch wissen. Für uns scheinbar zufällig, aber Zufall ist der Pseudonym, ist das Pseudonym Gottes. Amen. Wir wollen beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass die Bibel das uns zeigt, dein Wort, dass du der Herr bist, der Herr der Geschichte, der Herr über diese Welt, dass du der bist, der die Welt geschaffen, der die Welt erlöst und der die Welt vollenden wird. Und das gilt auch so ganz für uns persönlich. Wir sind nicht ein Zufall oder ein Unfall, egal ob unsere Eltern uns gewollt haben oder nicht, du hast uns gewollt, du hast entschieden, du hast uns in diese Welt gebracht, du hast einen Plan mit uns und dein Plan wacht über uns. Und alles, was geschieht, selbst unseren Ungehorsam, selbst unsere Bockigkeit und unsere Sünden, alles wirst du zur Herrlichkeit deines Namens letztendlich wenden. Vollkommen ist dein Tun. Und du weißt, dass ein Bange werden kann, wenn wir in die Welt blicken, was da kommt. Aber wir dürfen geborgen sein in dir, denn du bist, der da ist. Amen.